Verdacht auf Russland-Spionage, heikle Connections, rechtliche Angriffe auf Kritiker und mehr. Seit Jahren hält der frühere Verfassungsschutzbeamte Egisto Ott die Republik in Atem. Eine Enthüllung folgte auf die nächste. Ott hat sämtliche Vorwürfe immer bestritten, nun kommt es zum großen Showdown. Zum Höhepunkt einer weit verzweigten Staatsaffäre. Willkommen bei Nicht zu fassen. Showdown einer Staatsaffäre.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nicht zu fassen, dem Investigativ-Podcast von Profil. Mein Name ist Max Miller, ich bin Innenpolitikredakteur bei Profil und ich darf Sie durch die vorerst letzte Folge unserer Staffel über Egisto Ott führen. Egisto Ott, das wissen Sie nun, nachdem Sie die vorherigen Folgen schon gehört haben, aber ich sage es noch einmal, ist jener suspendierte Beamte, der am 22. Jänner 2026 im Wiener Straflandesgericht unter anderem wegen des Verdachts der Russlandspionage auf der Anklagebank Platz nehmen muss. Ott bestreitet sämtliche Vorwürfe vehement und als aufmerksame Zuhörerin, als aufmerksamer Zuhörer wissen Sie bestimmt, was ich jetzt als nächstes sagen werde. Es gilt für Ott in vollem Umfang die Unschuldsvermutung. In unserer heutigen, vorerst letzten Folge zu Egisto Ott spreche ich mit dem ehemaligen BVT-Direktor Peter Griedling. Das war quasi Otts früherer Chef. Und ich hoffe, Sie entschuldigen die Kaffeehausatmosphäre, die in dem Interview zu hören ist.
Mein Name ist Peter Griedling. Ich war 12,5 Jahre Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und habe mir die letzten 2,5 Jahre meiner beruflichen Karriere anders vorgestellt.
Dazu erfahren Sie, welche Kontakte Ott in die Politik hatte und warum ihn das nun in einem weiteren Prozess wieder zurück vor Gericht holt. Und wir ergründen, wie Ott juristisch gegen Kritikerinnen und Kritiker vorgeht. Otts Anwalt Robert Kerschbaumer und Profilanwalt Michael Borski erklären, was es, jeweils logischerweise aus ihrer Sicht, mit Otts rechtlichen Schritten gegen Profilchefredakteurin Anna Thalhammer auf sich hat. Und Walter Strobel vom Presseclub Concordia verrät, was Slap-Klagen sind und wie sich Medien, aber auch Sie als Privatperson vor ihnen schützen können. Also bleiben Sie dran. Am Beginn springen wir jetzt mal zurück in das Jahr 2017. Österreichs Bundeskanzler heißt Sebastian Kurz, Corona ist eine Biermarke und keine Pandemie und im Innenministerium regiert Herbert Kickl. Seit Sommer 2017 geistert ein 39 Seiten schweres Konvolut herum. Darin finden sich diverse Vorwürfe, vor allem gegen diverse Personen aus dem lange von der ÖVP geführten Innenministerium. Dieses Konvolut landet dann auch bei den Strafverfolgungsbehörden und bei verschiedenen Medien. Einzelne Aspekte gelangen auch an die Öffentlichkeit. Der Großteil ist aber derart mit wilden Gerüchten und Anschuldigungen gespickt, dass es kaum aufgegriffen wird. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die WKStA, die startet zwar ein Ermittlungsverfahren, das sorgt aber noch nicht für irgendwelche größeren Verwerfungen. Doch dann kommt Herbert Kickl ins Innenministerium und startet so richtig durch. Man muss dazu sagen, bis heute ist nicht bewiesen, wer das Konvolut erstellt hat. Die später ins Leben gerufene Ermittlergruppe AG Pharma des Innenministeriums gelangt jedoch zu einem bestimmten Verdacht. In einem Zwischenbericht an die Staatsanwaltschaft Wien aus dem Jahr 2022 heißt es, Zitat, die Urheberschaft des BVT-Konvoluts durch die beiden Beschuldigten Egisto Ott und Martin Weiß erscheine als erwiesen. Über Martin Weiß, den früheren BVT-Abteilungsleiter, der nun ebenfalls im Verdacht der Russland-Spionage steht, über den haben wir schon in einer früheren Folge dieser Podcast-Staffel gesprochen. Die AG Pharma vermutet jedenfalls, dass versucht wurde, irgendwie den österreichischen Sicherheitsapparat umzubauen. Durch, wieder ein Zitat aus dem Bericht, vorherige Diskreditierung einer zentralen Sicherheitsbehörde. Zitat Ende. Da geht es tatsächlich um das BVT. In einem späteren Abschlussbericht aus dem Jahr 2023 zu bestimmten Personen aus dem Umfeld von Egisto Ott und Martin Weiß ortet die AG Pharma dann eine Diskreditierung von Ex-BVT-Chef Griedling und dessen früherem Stellvertreter und damit, Zitat, indirekt des BVT. Letztlich sei die Regierung aufgrund all der im Raum stehenden Vorwürfe, unter anderem aus dem BVT-Konvolut, gezwungen gewesen, eine Reform des Staatsschutzes in die Wege zu leiten. Dazu muss man auf jeden Fall sagen, sowohl Ott als auch Weiß haben bestritten, dieses Konvolut erstellt zu haben. Und bis dato ist, soweit bekannt, auch keine Anklage dazu erfolgt. Also ganz so sicher dürften sich die Strafverfolgungsbehörden doch nicht sein, dass die beiden das erstellt haben. Aber wie auch immer, 2017 geistert dieses Konvolut jedenfalls herum. Und irgendwann dürfte es dann auch den Weg ins Kabinett des damaligen Innenministers Herbert Kickl gefunden haben. Und hier wird aus einer, sagen wir, geschickt mit einzelnen Fakten versetzten, anonymen Ansammlung haltloser Vorwürfe ein waschechter Staatsskandal. Am 19. Jänner 2018 hat Kickls damaliger Generalsekretär Peter Goldgruber einen Termin bei der WKStA. Goldgruber hat das Konvolut dabei, das die WKStA zu dem Zeitpunkt aber tatsächlich schon kennt. Dazu liefert er aber noch etwas. 4 Zeugen aus dem Innenministerium. Zitat: Goldgruber war für mich klar Anzeiger im Sinne der Strafprozessordnung. Das wird die spätere Staatsanwältin später im Urschuss unter Wahrheitspflicht sagen. Was die WKStA und auch die Staatsanwältin damals nicht weiß, mit 2 von 4 Zeugen hat sich Goldgruber vor ihrer Befragung abgesprochen. Dafür wurde er heuer disziplinarrechtlich zu 5.000 Euro Strafe verurteilt. Und was die Staatsanwaltschaft damals auch nicht weiß, einer der Hauptbelastungszeugen, Martin Weiß, wird später eben im Verdacht stehen, für Russland spioniert zu haben. Wie gesagt, über Martin Weiß und seine Beziehungen zu Jan Marschalek und Egisto Ott haben wir bereits in einer vergangenen Folge gesprochen. Trotzdem nochmal ganz kurz, Weiß steht eigentlich nur deswegen nicht mit Egisto Ott im Jänner vor Gericht, weil er nach Dubai geflüchtet ist. Dort hat die österreichische Justiz einfach keinen Zugriff auf ihn und auch hier sei gesagt, auch für Weiß gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Jedenfalls, wir sind im Jahr 2018 und die WKStA hat mit dem Konvolut und den Zeugen aus dem Innenministerium, aus ihrer damaligen Sicht, genug gesehen. Am 28. Februar 2018 führt sie eine Reihe Hausdurchsuchungen durch, unter anderem eben im BVT, im Verfassungsschutz. Diese Razzia wird später zwar als rechtswidrig eingestuft, aber der Schaden ist ja logischerweise schon lang angerichtet. Einer der damals Beschuldigten ist der damalige BVT-Direktor Peter Griedling. Alle Vorwürfe gegen ihn wurden mittlerweile eingestellt und ich habe mit ihm darüber geredet, wie das denn so war.
Ja, man könnte sagen, das Ganze hat mit einem Überraschungsangriff seitens der FPÖ auf das Bundesamt begonnen, mit der Idee, die Führung des Bundesamts zu kriminalisieren, ja, und das Amt auf diese Art und Weise handstreichartig zu übernehmen und umzufärben.
Wer trägt die Verantwortung für diese rechtswidrige Razzia, dass sie so stattgefunden hat?
Ja, also genehmigt hat sie der Rechtsschutzrichter des Landesgerichts Wien und der Antrag kam von der WKStA. Und das sind die, ja, die formell genau dafür zuständig sind. Die WKStA, die das beantragt, und der Rechtsschutzrichter, der das genehmigt. Dass politischer Druck auf die WKStA ausgeübt worden ist seitens des Innenministeriums, ja, das ist unbestritten. Das geht ja auch aus den Tagebüchern der WKStA hervor. Und das ist ja auch mehrfach abgehandelt worden, dass der Generalsekretär hier massiv Druck ausgeübt hat, dass der Minister informiert war, dass der Minister sogar einmal mit einer Zeugin gesprochen hat, ja, und dass hier auch aus dem Büro des Generalsekretärs durch einen seiner Mitarbeiter permanent Präsenz in der WKStA gezeigt wurde und permanent Ergebnisse abgeholt wurden. Das scheint auch unbestritten zu sein. Ne?
Aber
also ich kann jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, als ich hier mich bemüht, möglichst rasch einvernommen zu werden, um beizutragen zur Aufklärung. Nicht? Weil ich wusste, es ist ja Unsinn, was da drinnen steht. Und um da beitragen zu können, war ich zu einer mehrstündigen Einvernahme bei der WKStA und als ich herausging, saß der Mitarbeiter aus dem Büro vom Generalsekretär heraus und hat auf das Ergebnis meiner Befragung gewartet.
Aber war das im Endeffekt, Sie haben am Anfang quasi gesagt, es war ein Überfall der FPÖ auf das BVT, war es das?
So habe ich das empfunden.
Welches Interesse hätte die FPÖ da, das BVT zu attackieren?
Ja, vielleicht ging es um die Gleichung alter Rechnungen. Ja, das BVT hat ja vielfach vielfach im Bereich Rechtsextremismus Ermittlungen geführt, in denen immer wieder FPÖ-Politiker vorkamen. Denken Sie nur, wir haben ja auch eine Information geschrieben über diesen Kongress der Verteidiger des Abendlandes, wo der spätere Innenminister Kickl als Keynote-Sprecher aufgetreten ist und die Identitären hier befeuert hat. Ja, also das war naheliegend, dass wenn die FPÖ, das Innenministerium, auch in der Person von Herbert Kickl, dass es da möglicherweise auch zu Abrechnungen kommt. Ne?
Ich würde sagen, es ergibt quasi ein recht klares Bild. Einerseits die Autoren, mutmaßlichen Autoren des Konvoluts, die selbst FPÖ-Beziehungen hatten, und andererseits eben dann das FPÖ-Innenministerium, oder das FPÖ-geführte Innenministerium. Schauen Sie sich das heute an und denken sich, da waren alle Puzzleteile da, ich habe nur das Bild nicht gesehen.
Retrospektiv betrachtet kann man zu diesem Schluss kommen. Man muss sich anschauen, wie ist denn dieses Bild über die Zeit entstanden? War es überhaupt möglich, das zu erkennen? Ja? Diese Frage stelle ich mir heute. Ich bin zwar interessiert, was herauskommen wird, was das Ermittlungsergebnis ist, aber ich stelle mir diese Frage heute nicht mehr. Ich zermartere mir auch nicht das Gehirn darüber, weil es nichts mehr ändert. Es bringt nichts. Ja? Wir alle wissen, dass bei politischen Wechseln, und das scheint ja doch überall auf der Welt gleich zu sein, dass es auch dazu führt, dass sich in der öffentlichen Verwaltung dann entsprechende, ja, sag mal, Besetzungen ergeben, die parteipolitisch motiviert sind. Da muss man fairerweise dazu sagen, das ist ja grundsätzlich einmal nichts Unrechtes. Denn wenn heute eine neue Regierung da ist, dann müssen die Regierungsmitglieder auch dafür Sorge tragen, dass das Regierungsprogramm in den einzelnen Ministerien umgesetzt werden. Und da braucht es in die Organisationen, in den Ministerien hinein, Transmissionslinien. Und die ersten sind dann natürlich die Sektionschefs. Und wenn sich hier die Möglichkeit ergibt, ja, Sektionschefs so zu ersetzen, dass ich dort mir nahestehenden Personen hinbringe, dann wird das geschehen. Man sieht das, wie das derzeit in den USA abläuft. Ja, also das sollte jetzt für niemand eine Überraschung sein. Und das ist auch bei uns immer so gewesen. Das Ungewohnte war, früher ist das aufgeteilt worden zwischen Schwarz und Rot. Ja, und jetzt dann gab es plötzlich andere Spieler. Ja, und daher ist es auch etwas, was nicht überraschen sollte, dass es passiert.
Hatten Sie das Gefühl, dass die FPÖ vielleicht mit einer besonderen Vehemenz vorgegangen ist, weil sie halt einfach zum ersten Mal das Innenministerium hatte, weil es vielleicht so ein Jetzt-oder-nie-Moment war?
Also es war für mich überraschend, wirklich überraschend, wie die FPÖ mit uns umgegangen ist. Und ich muss ehrlich sagen, bin froh, dass es so war. Denn hätte der Generalsekretär ein bisschen mehr nachgedacht und hätte er die sich bietenden Chancen genutzt, dann wäre ihm ein Umfärben des Amts in einem Zeitraum von 1 bis 1,5 Jahren gelungen.
Also im Endeffekt hätte er auf ihre Pensionierung gewartet.
Genau. Also Leute sind weggegangen, die Planstelle war nicht besetzt. Mein Stellvertreter, der damalige Stellvertreter, ist in die SIAG gegangen. Die Planstelle war nicht besetzt. Also man hätte sofort den stellvertretenden Direktor besetzen können und hätte damit die Person gehabt, die 3 von 4 Abteilungen persönlich geführt hat. Also,
oder man macht eine Razzia.
Oder man macht eine Razzia. Man kann das so sagen. Also, hätte man ein bisschen mehr nachgedacht und hätte man die sich bietenden Chancen genutzt, dann wäre das möglicherweise so ganz normal ausschauend über die Bühne gegangen. Es hätte keinen internationalen Aufschrei gegeben. Die Medien hätten keine Berichterstattungswelle über FPÖ und Innenministerium gemacht. Das wäre einfach passiert. Ja. Sozusagen bin ich froh, dass es so war, weil das hat natürlich dazu geführt, dass das breit diskutiert wurde, dass an jedem gezeigt wurde, was da jetzt wirklich vor sich geht. Und ja, das hat dazu geführt, dass viele in der Republik dann letztendlich gesagt haben, na, so konnte es auch nicht gehen.
Die damalige Opposition sah die Razzia im BVT schon 2018 mehr als kritisch und setzte deswegen einen Urschuss ein. In diesem Urschuss hat sich aber ausgerechnet Egisto Ott einen Namen als Zubringer von Informationen unter den Abgeordneten gemacht. Besonders nahe dürfte Ott offenbar Hans-Jörg Jenewein gestanden sein. Das weiß man unter anderem aus sichergestellten Chatnachrichten. Jenewein, der galt lange als so etwas wie die rechte Hand von Herbert Kickl. Und im BVT-Urschuss machte Jenewein sich auf die Suche nach einem angeblichen schwarzen Netzwerk im Innenministerium. Ab August 2018 soll es eine Kooperation zwischen Ott und Jenewein gegeben haben. Obwohl Ott damals schon suspendiert war, soll Jenewein etwa eine Liste mit Namen von BVT-Beamten, tatsächlich, es sind halt Staatsschützer, deren Namen sind eigentlich geheim, übermittelt haben, die an einem internationalen Geheimdiensttreffen teilgenommen hatten. Auch diese Causa landete bereits vor Gericht. Ott wurde aber im März 2025 im Zweifel freigesprochen. Die Argumentation der Richterin, man habe nicht feststellen können, ob diese Infos tatsächlich aus internen Quellen gestammt hätten. Also im Endeffekt wusste man nicht, konnte man vor Gericht nicht beweisen oder feststellen, ob das überhaupt geheime Informationen waren oder, um das überspitzt gesagt, ob Ott das einfach am Flurfunk sozusagen gehört hat und eigentlich eh allgemeines Wissen weitergegeben hat. Ein weiterer Aspekt muss jetzt aber neu verhandelt werden. Und zwar hat Ott auch zwei Bilder von Männern in Lederhosen an Jenewein geschickt. Das ist jetzt allgemein nichts Strafbares, würde ich meinen. Das Problem dabei ist nur, das waren BVT-Beamte und Vertreter des südkoreanischen Geheimdienstes. Und Ott hat da auch ihre Namen und Funktionen im Begleittext dazu geschrieben. Wieder Geheimdienstbeamte, normalerweise sind diese Funktionen und Namen geheim. Und hier wurde das Urteil eben in zweiter Instanz aufgehoben, also der Freispruch von Ott in zweiter Instanz aufgehoben. Das heißt, da muss es einfach nochmal vor Gericht geklärt werden, ob Ott hier nicht doch ein Geheimnis verraten haben könnte. Ott bestreitet das und es gilt selbstverständlich auch hier die Unschuldsvermutung. Tja, und während sich Ott seit geraumer Zeit jetzt schon mit Gerichtsverfahren herumschlagen muss, geht er nun gegen öffentliche Kritikerinnen und Kritiker vor. In unserer ersten Folge zur Person Egisto Ott haben wir das ja schon ein bisschen gestreift. Ott klagt, wenn er glaubt, dass die Unschuldsvermutung verletzt wurde. Das ist ja auch eigentlich sein gutes Recht. Bemerkenswert ist aber, mit welcher Intensität er dabei vorgeht. Ein Pensionist und eine Hausfrau wurden etwa bereits erstinstanzlich verurteilt und Ott klagt auch prominente Personen, etwa die Kabarettistin Malarina und Profilchefredakteurin Anna Thalhammer. Anna Thalhammer, das ist ja auch jene österreichische Journalistin, die seit vielen Jahren früher bei der Zeitung Die Presse und jetzt eben bei uns bei Profil besonders intensiv zur Causa Ott recherchiert und berichtet hat. Jetzt kann man sich fragen, ist sie da in ihrer Berichterstattung zu weit gegangen oder übt Ott hier Kritik an Annas Berichterstattung? Nein, tatsächlich nicht. Im Fall von Anna Thalhammer geht es im Kern um ein Jupp. Das hat meine Chefin über ein Posting des Investigativjournalisten Christo Grosev gesetzt und es dann geteilt. Das Problem daran ist, Egisto Ott ist der Ansicht, dass Grosevs Posting, Zitat, massiv die Unschuldsvermutung, Zitat Ende, und Otts Menschenwürde verletzt habe. Ich zitiere Grosevs Posting, von Englisch auf Deutsch übersetzt, und wie gesagt, das ist das Posting von Christo Grosev. Zitat: Egisto Ott, rechts, ein früherer österreichischer Sicherheitsbeamter, der mich und Dutzende andere für die Russen ausspioniert hat und einmal ein Empfehlungsmemo an den FSB geschrieben hat, wie man nicht erwischt wird, wenn sie das nächste Mal jemanden ermorden, darf auf dem roten Teppich. Widerlich. Zitat Ende. Um diesen Post zu verstehen und vor allem diesen Teil mit dem angeblichen Empfehlungsmemo an den FSB, hilft ein Blick in die Ott-Anklage, die ja ab Mitte Jänner in Wien verhandelt wird. Zum Vorwurf der mutmaßlichen Russland-Spionage gibt es da verschiedene Punkte. Einer davon bezieht sich auf ein Dokument, das die Ermittler bei der Auswertung von Otts iPhone 8 gefunden haben. Das stammt offenbar aus Anfang September 2019. Einige Tage davor wurde in Berlin ein Tschetschene ermordet. Dieses Attentat wurde dann später Tiergartenmord genannt, weil der Tatort der kleine Tiergarten in Berlin war. Der Täter wurde sofort geschnappt und ziemlich schnell hat sich herausgestellt, dass wohl Russland hinter diesem Anschlag steckte. Später wird das dann auch tatsächlich gerichtlich festgestellt, dass das ein russischer Attentäter war. Jetzt finden die Ermittlungsbehörden ein Dokument auf Otts Handy, das ein paar Tage später erstellt wurde. Und das hat mehrere Teile. Das besteht einerseits aus einer einfachen Beschreibung des Vorfalls, also dieses Tiergartenmordes. Und dann gibt es aber auch noch eine durchaus detaillierte Fehleranalyse und eine Reihe an Empfehlungen. In der Anklageschrift hält die Staatsanwaltschaft Wien zusammengefasst folgenden Tatverdacht fest. Zitat: Chefinspektor Egisto Ott führte somit 12 Tage nach dem Berliner Tiergartenmord als österreichischer BVT-Beamter, damals Dienst zugeteilt bei der SIAG/ZIA, eine Fehleranalyse durch und arbeitete Verbesserungsvorschläge aus, um in Zukunft eine reibungslose Abwicklung derartiger Attentate, Klammer Berliner Tiergartenmord, Klammer zu gewährleisten. Das heißt, die Staatsanwaltschaft sagt im Endeffekt, Egisto Ott hat da quasi eine Fehleranalyse durchgeführt, damit die Russen künftig solche Attentate sozusagen durchführen können, ohne dass ihre Leute geschnappt werden. Das ist, wie gesagt, das ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Egisto Ott weist das zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber auf diesen Sachverhalt bezieht sich Grosev. Muss dazu sagen, die Anklageschrift, die lag zum Zeitpunkt des Grosev-Tweets noch nicht vor. Dieses Tiergartenpapier beschäftigt die Ermittler aber ohnehin schon länger. Ich darf Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, exemplarisch ein paar Punkte daraus zitieren. Zunächst vielleicht aus der sogenannten Fehleranalyse. Da heißt es gleich am Beginn, Zitat: Durchführung der Tat als Einzelperson ohne sichtbare Unterstützung vor Ort, insbesondere keine Hilfe bei der Abdeckung und Sicherung bei der Flucht, Wechsel der Kleidung, Entsorgung der Tatwaffe. Zitat Ende. Und welche quasi Empfehlungen fanden sich dann zum Beispiel auf Otts Handy? Also zunächst wird hier die Vermutung geäußert, dass die Operation von einem Maulwurf oder Überläufer verraten worden sein dürfte. Nächster Punkt, Zitat: Dahinter stecken auf alle Fälle USA, Klammer CIA, Klammer zu, und zumindest GB, also Großbritannien, Klammer MI6. Und dann heißt es, Zitat: Ziel ist die Desavouierung von Präsident Wladimir Putin. Man will Putin und Russland weiterhin schwächen und mit Sanktionen belegen. So, das ist so, das sind also die Grundempfehlungen. Dann die ganz konkrete Empfehlung lautet, Zitat: Sofortige Einstellung aller geplanten Operationen, bis Maulwurf oder Überläufer nicht unschädlich gemacht worden sind. Zitat Ende. Ja, und dann gibt es auch noch mehr Empfehlungen, und zwar zum Beispiel was Reisebewegungen betrifft. Also wie kommt man dann auch wieder rein und raus aus den Ländern, wo man Anschläge durchführt? Demnach sei zum Beispiel eine Antragstellung, gemeint wahrscheinlich eine Visumantragstellung, über italienische Behörden besonders einfach. Zitat: Italien ist grundsätzlich russlandfreundlich gestimmt, die Spionageabwehr nahezu nicht mehr vorhanden. Zitat Ende. Und es heißt weiter auch, Zitat: Italien stellt auch sehr rasch und ohne gröbere Kontrollen, Klammer sehr laxe Kontrollen, Klammer zu, Visa aus. Zitat Ende. Es gebe wenig bis keine Kontrolle bei Einreise und kleineren Flughäfen in Italien. Und dann eben auch wird empfohlen, wie man dann weiterkommt, nämlich Zitat: Weiterreise mit Fernbus, Klammer Flixbus oder Eurobus, Klammer zu, zum Zielort besser als mit Zug, Flugzeug überhaupt zu vermeiden, Klammer viele Kontrollen und Registrierungen. Und der allerletzte Punkt ist dann, Zitat: Unterstützung vor Ort nach erfolgreichem Abschluss der Aktion. Also es sind schon sehr detaillierte Empfehlungen, die da ausgesprochen werden. Und darauf hat sich dann wohl auch Grosevs Tweet, den Anna Thalhammer retweetet hat, bezogen. In dieser mittlerweile vorliegenden Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wien heißt es, Zitat: Das von Egisto Ott verfasste Dokument mit den Handlungsempfehlungen und der Fehleranalyse ist im ausschließlichen Interesse der Russischen Föderation und deren Geheimdiensten, weshalb als Auftraggeber der russische Nachrichtendienst angenommen werden muss. Zitat Ende. Übrigens konnte nicht festgestellt werden, dass diese Fehleranalyse und diese Empfehlungen auch weitergegeben worden sind. Also die hat man wirklich nur auf Otts Handy gefunden. Die Staatsanwaltschaft argumentiert in der Anklage auch, dass es für den Spionageparagraphen, nachdem sie anklagt, auch reicht, wenn es nur erstellt worden ist. Ott muss das gar nicht weitergegeben haben. Beurteilen muss das alles ab Mitte Jänner ein Geschworenengericht. Egisto Ott weist den Vorwurf der Russlandspionage selbstverständlich zurück. Er sagt, er hat sich das sozusagen als eigenes Projekt für sich selbst, hat er sich das durchgedacht, es war ein Gedankenexperiment und eben nicht für den russischen Geheimdienst gedacht. So, das ist dieser Aspekt, aber Ott klagt Anna Thalhammer deswegen, und zwar wirft er ihr in einer Privatanklage mit diesem Jupp-Retweet üble Nachrede vor. In dieser Privatanklage heißt es, Zitat: Ott sei ein langjähriger und verdienstvoller Beamter des österreichischen Verfassungsschutzes. Zitat Ende, er werde seit 2017, Zitat, zu Unrecht mit haltlosen Vorwürfen der Spionage für Russland, Amtsmissbrauchs und Verletzung des Amtsgeheimnisses konfrontiert. Zitat Ende. Und durch diesen Tweet von Anna Thalhammer sei er, Zitat, in die moralische und rechtliche Nähe eines Mittäters und Unterstützers staatlich organisierter Attentate gerückt worden. Er sei eben nicht bloß als Verdächtiger dargestellt worden, sondern als überführter Agent und Mordhelfer sozusagen. Das muss man dazu sagen, diese Privatanklage, das ist auch wirklich nicht der einzige rechtliche Schritt, den Ott da setzt. Anna Thalhammer setzt sich dagegen zur Wehr und zwar mit rechtlicher Unterstützung von Profilanwalt Michael Borski. Und Michael Borski, der ist jetzt zu uns ins Studio in Heiligenstadt gekommen. Was wirft Otto denn Anna Thalhammer vor?
Das Ganze hat seinen Ausgang genommen bei einem Ex-Posting, das die Anna geteilt hat. Das Posting stammt von Christo Grosev, einem recht bekannten Investigativjournalisten. Und der hat sich darüber echauffiert, jetzt mal einfach gesagt, dass dem Herrn Ott im Rahmen einer Filmpremiere, dass er da so seinen Red Carpet Auftritt hatte. Und das hat ihm nicht gepasst halt. Und das hatte er kommentiert und die Anna hat dieses Posting geteilt und hat selber nur dazu geschrieben, ja, quasi als eine Art Kommentar ihrerseits. Und das nimmt er zum Anlass, um ihr im Wesentlichen die Aussage des Herrn Grosev anzulasten.
Und ja. Herr Grosev hat im Endeffekt gesagt, dass Ott ein russischer Spion sei und eben nicht den Konjunktiv genommen, sondern das faktisch vorgeworfen, oder?
Das ist richtig. Allerdings glaube ich, dass man das zu kurz greifen muss, das schon so sehen im Gesamtkontext. Und jeder, der das liest, weiß, dass da ein Ermittlungsverfahren läuft, der weiß, dass diese Vorwürfe im Raum stehen. Und genau so wird es auch gelesen. Also ich glaube nicht, dass das irgendwer, der zumindest ein bisschen Ahnung hat, und ich glaube, andere liest das gar nicht, das so lesen würde, dass es ein faktischer Vorwurf ist. Also das ist eher als Wiedergabe der Verdachtslage anzusehen. Und so hat es, glaube ich, der Anna auch gesehen.
Der Anwalt von Egisto Ott, der heißt Robert Kerschbaumer, und der sieht das naturgemäß anders. Sonst würde der Profilchefredakteurin Anna Thalhammer ja nicht klagen. Ich habe Kerschbaumer nach einer Verhandlung gegen die Kabarettistin Malarina getroffen. Insgesamt habe sein Mandant, also Egisto Ott, bereits eine niedrige zweistellige Zahl an Personen geklagt, weil sie ihm Russland-Spionage vorgeworfen hätten. Und weitere Klagen könnten durchaus folgen, hat Kerschbaumer da gesagt. Es gäbe aber kein Muster der Klagen, also er sucht jetzt nicht bestimmte Personen aus, sagt Kerschbaumer.
Bei mir sind zwei Arbeitskräfte ausschließlich damit beschäftigt, für Mandanten, die im Internet in den Ruf geschädigt werden, nach Veröffentlichungen zu suchen. Das, was gefunden wird, wird mir mittels Screenshot vorgelegt. Ich beurteile, ob die Äußerung geklagt werden kann, welche Klagen erhoben werden können. Normalerweise schaue ich mir die Person, die sich geäußert hat, gar nicht an, sondern mit meiner rechtlichen Beurteilung, jawohl, den klagen wir, geht der Vorgang zurück an den zuständigen Mitarbeiter, der dann OSINT-Recherchen ausführt, um die Person zu finden. Das wurde sowohl bei diesem Pensionisten, den Sie erwähnen, so gemacht, das wurde bei dieser Hausfrau, die auch schon verurteilt ist, erstinstanzlich wegen Beleidigung, so gemacht. Und das wurde nur bei der Frau Thalhammer nicht gemacht, weil mir auf den dritten Blick aufgefallen ist, die kenne ich von irgendwo. Und dann habe ich online mir das Profil angeschaut, also das X-Account, den X-Account angeschaut. Dann habe ich gewusst, warum sie mir so bekannt vorkommt. Es ist die Anna Thalhammer vom Profil. Also mein Entschluss, diese Äußerung zu klagen, ist schon festgestanden, bevor ich überhaupt gewusst habe, wer die Person ist, die dahinter steckt. Wenn ich nicht so genau hingeschaut hätte, wäre es standardmäßig zum Mitarbeiter gegangen, zum Ausforschen des Täters, was sich in diesem Fall übrig hat. Die einzige Besonderheit bei der Frau Anna Thalhammer war, dass ich in Herrn Ott gesagt habe, das ist die vom Profil, hast du da irgendwie ein Vertrauensverhältnis oder soll man die lieber nicht klagen? Das war jetzt die einzige Ausnahme, ansonsten ist das ein Vorgang gewesen wie jeder andere. Dass das jetzt Slap-Klagen sind, wie es jetzt aufstilisiert wird, das kann ich die Betroffene verstehen, aber das ist überhaupt nicht der Fall.
Robert Kerschbaumer hat hier Slap-Klagen angesprochen. Aber was ist das eigentlich? Walter Strobel ist Jurist und als Leiter des Rechtsdienst Journalismus beim Presseclub Concordia ist Strobel auch Experte für diese Form der Einschüchterungsklagen.
von SLAPs, also Strategic Lawsuits Against Public Participation, auf Deutsch Einschüchterungsklagen, spricht man dann, wenn rechtliche Instrumente missbraucht werden, um kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen oder zu sanktionieren.
Haben Sie da konkrete Beispiele in Österreich, an die Sie da denken, wenn Sie das erklären?
Ja, ein klassisches Beispiel, das immer wieder herangezogen wird, ist zum Beispiel der Fall ÖMV gegen Dossier vor einigen Jahren. Oder auch sehr, sehr beispielhaft ist der Fall der Festspiele Erl gegen den Markus Wilhelm, der da über Jahre Skandale aufgedeckt hat und mit einer Klagsflut überzogen wurde.
Und wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Eben, Sie haben jetzt gerade Klagsflut gesagt, das heißt, es wird versucht, möglichst viele Klagen rauszuschicken und irgendwas geht durch, oder?
Also grundsätzlich ist es so, wir haben gesagt, es geht um Rechtsmissbrauch. Es geht nicht darum, dass jede Klage, die gegen einen Journalisten erhoben wird, per se mal rechtsmissbräuchlich ist oder Einschüchterungszwecken dient, sondern es geht darum, dass Instrumente, die an sich zulässig sind, rechtsmissbräuchlich verwendet werden. Das heißt, das, was verpönt ist, ist das Motiv der Klage. Und das ist natürlich ein innerer Vorgang, der von außen oft schwer zu beurteilen ist, und deswegen gibt es Indikatoren, die man heranzieht, wo man dann sagen kann, wenn das vorliegt, gehäuft oder einzeln, dann kann man davon ausgehen, dass wohl wahrscheinlich ein Missbrauch vorliegt. Und die Indikatoren sind zum einen, sagt man, wenn Klagen offensichtlich unbegründet sind, also das heißt, wenn die Anspruchsgrundlage sehr konstruiert ist, auf tönernen Füßen steht, also wenn man von Haus aus nicht davon ausgehen kann, so einen Prozess am Ende zu gewinnen, spricht das dafür, das als Slap einzuordnen. Und andere Indikatoren sind unverhältnismäßig hohe Klagsforderungen zum Beispiel. Das ist, wenn Klagen nicht nur gegen das Medienunternehmen eingebracht werden, sondern parallel dazu auch gegen die Journalistinnen selbst. Das passiert in letzter Zeit immer häufiger. Und das ist dann der Fall zum Beispiel auch, wenn es zu mehreren gehäuften Klagen in ein und derselben Sache kommt oder auch wenn Methoden eingesetzt werden, um Prozesse zu verzögern. Dann sind das Indikatoren dafür, dass es eigentlich nicht darum geht, legitime Ansprüche durchzusetzen, sondern eben die Journalistinnen zu sanktionieren oder zum Schweigen zu bringen. Und das Problem bei dem Ganzen ist ja nicht, dass man am Ende nach vielen Jahren einen Prozess dann gewinnt, sondern dass der Prozess selbst mit Belastungen, mit psychischen, finanziellen Belastungen verbunden ist, mit Ressourcenbindungen. Und auch wenn man dann am Ende den Prozess gewinnt, ist das zwar wunderbar, aber es sind eben viele Ressourcen verloren gegangen unterwegs und die Journalistinnen stehen unter Druck, sind belastet, psychisch, emotional. Und einher damit geht sehr, sehr oft der sogenannte Chilling-Effekt, das heißt ein Abschreckungseffekt auf die betroffenen Journalistinnen, dass die dann in derselben Causa gegen den Kläger dann unter Umständen davor zurückschrecken, kritisch zu berichten über ihn. Aber dieser Chilling-Effekt wirkt natürlich auch auf alle anderen Journalistinnen, die dann sehen, wenn ich jetzt kritisch berichte über eine bestimmte Person oder über ein Unternehmen, dass ich dann damit rechnen muss, verklagt zu werden mit eben diesen Methoden.
Bei den Klagen von Egisto Ott gegen Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer handelt es sich aber nicht unbedingt um Slap-Klagen in klassischer Form, sagt auch Profilanwalt Michael Borski.
Slap ist ja an sich dadurch gekennzeichnet, dass es eine Art Machtgefälle gibt. Also ein mächtiger Player versucht, ein nicht so marktmächtiges Medium zu unterdrücken. Ja, und das haben wir hier eigentlich nicht, weil ich glaube jetzt nicht, dass man den Herrn Ott als mächtigen Player bezeichnen kann, schon gar nicht als wirtschaftlich mächtigen Player. Aber natürlich, ich glaube schon, dass es eine Art der versuchten Unterdrückung der Berichterstattung schon darstellt. Das muss man schon so sehen.
Slap oder nicht, Egisto Ott klagt Anna Thalhammer. Und dadurch entsteht eine etwas bizarre Situation. Der Grundvorwurf aus Grosevs Posting, das Anna Thalhammer geteilt hat, lautet ja, dass Egisto Ott für Russland spioniert habe. Wie gesagt, das ist ein Vorwurf, den Ott vehement bestreitet. Aber Ott steht für diesen Vorwurf selbst ab 22. Jänner vor Gericht. Gleichzeitig klagt Ott aber Anna Thalhammer und andere, weil sie aus seiner Sicht die Unschuldsvermutung verletzt haben. Jetzt könnte Thalhammer, aber auch die Kabarettistin Malarina versuchen, den Wahrheitsbeweis anzutreten und sozusagen Ott als russischen Spion zu überführen vor Gericht. Aber das ist ja eh das, was die Staatsanwaltschaft Wien schon macht oder versucht. Nochmal Michael Borski, Anwalt von Profil und Anna Thalhammer.
Theoretisch müsste man zwei parallele Verfahren führen und zweimal dieselben Beweise erheben und idealerweise zweimal zum selben Ergebnis kommen, weil das wäre ja eigentlich nicht tragbar, wenn zwei verschiedene Richterinnen zu verschiedenen Ergebnissen kämen dann. Darum hielt ich es für sinnvoll, wenn man in diesem Verfahren die Möglichkeit hätte, zur Unterbrechung, zum Ruhen, zum Innehalten, wie man es auch nennen mag, einfach um zum Beispiel die Beweisergebnisse eines anderen Verfahrens abzuwarten. Und das ist im Gesetz derzeit nicht vorgesehen. Also in der Strafprozessordnung nicht vorgesehen.
Das heißt, jetzt laufen tatsächlich gerade einfach zwei gleichzeitige Verfahren,
genau,
wo es bei beiden darum geht, ob Ikis dort ein russischer Spion war oder nicht.
Ja, richtig.
Tatsächlich findet auch Otts Anwalt Robert Kerschbaumer diese Situation einigermaßen bizarr.
Ja, das ist es. Ein neues Kapitel von Franz Kafka. Dann sitzt der Herr Ott, spaltet sich praktisch, sitzt da so einmal als Angeklagter vor den Geschworenen und zum zweiten als quasi Angeklagter im Medienprozess, was erstens der Unschuldsvermutung und dem übergeordneten und unionsrechtlichen Prinzip eines fairen Verfahrens widerspricht. Ich muss aber dazu sagen, diese Konstellation, sowohl bei der Frau Malerina als auch bei der Frau Natalhammer, ist strafrechtlich neu. Das hat es bisher noch nie gegeben. Es kommt zivilrechtlich häufig vor, dass gegen die Unschuldsvermutung geklagt wird. Dort ist die ständige Rechtsprechung, der Geklagte darf den Wahrheitsbeweis nicht erbringen. Die üble Nachrede liegt allein in der Verletzung der Unschuldsvermutung. Strafrechtlich ist das juristisches Neuland. Da ist also viel Luft nach oben hin. Und ganz egal, wie das jetzt ausgeht in erster Instanz, also bei beiden Angeklagten, sowohl Malerina als auch Anna Thalhammer, der Verlierer wird sich sicher ans Oberlandesgericht Wien wenden und der, der dort verliert, wird sich sicher an die Generalprokuratur wenden und sollte die keine Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes einbringen, wird der nächste Schritt dann ein EGMR sein. Es wird also eine spannende Sache.
Der Anwalt von Ikisto Ott, das haben wir eh jetzt gerade gehört, spricht davon, dass man hier rechtliches Neuland betreten würde und er sagt, sein Mandant wäre auch bereit, bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen, um das quasi durchzufechten. Zwei Fragen dazu. Einerseits, sehen Sie das auch so? Wird hier Rechtsgeschichte geschrieben? Und andererseits, ist denn Anna Thalhammer und sind Sie denn auch bereit, bis zum EGMR zu gehen?
Also Rechtsgeschichte kommt mir etwas hochgegriffen vielleicht vor. Wir haben spannende Rechtsthemen, die hier im Raum stehen. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt Neuland betreten. Ich glaube schon, dass wir Themen haben, die vielleicht, wenn man es dann zu Ende spielt, dazu führen werden, dass das Hass im Netzgesetz etwas abgerundet wird. Ich glaube und würde mir wünschen, dass dieses Thema Unterbrechung von Strafverfahren aufgegriffen wird. Da sind wir aber noch weit entfernt davon. Ich glaube, in der Sache selber jetzt nicht unbedingt Rechtsgeschichte zu schreiben. Also letztendlich geht es darum, wie wird diese Äußerung ausgelegt? Ist es eine Verdachtsbehauptung oder nicht? Und je nachdem wird man halt dann das Verfahren führen müssen. Aber ob das dann echt zum EGMR gehen muss, weiß ich noch nicht.
Aber wären Sie bzw. wäre Frau Thalhammer bereit, das zu machen?
Ich gehe davon aus, ja.
Etwas, was vielleicht abschreckend, zumindest für meine Chefin wirken könnte, ist, selbst wenn sie gewinnt, dürfte sie auf dem Großteil der Verfahrenskosten sitzen bleiben, oder?
Nicht unbedingt, weil es an sich sowohl im Zivilverfahren als auch in dem Privatanklageverfahren und vor allem auch im medienrechtlichen Entschädigungsverfahren gibt es grundsätzlich eine Kostenersatzregelung. Und wir versuchen das eben auch in Abstimmung mit Anna so zu führen, dass wir für den Fall, dass wir gewinnen, den Großteil der Kosten zurückbekommen auch dann. Also ich hoffe, dass die Kostenlast, also dieses Kostendelta, es wird eins geben, das ist, glaube ich, nicht zu vermeiden, aber dass das Kostendelta möglichst klein gehalten wird.
Das heißt, Sie sind einfach nicht der teuerste Staranwalt?
Naja, der Kostenersatz im Gesetz ist ja geregelt. Das ist ja abgenormt sozusagen. Und wir intern, also da ist natürlich auch viel Herzblut dabei.
Nicht nur wir Journalistinnen und Journalisten können Ziele von derartigen Unterlassungsklagen sein. Jede Person, die auf Social Media postet, betreibt ja auch ihr eigenes Medium. Wird dort Falsches behauptet, kann man auch geklagt werden. Daher eine kleine Servicefrage an Herrn Strobel vom Presseclub Concordia. Wie können sich Journalistinnen, aber auch Privatpersonen gegen solche Klagen am besten schützen?
Sauber arbeiten. Das ist mit Wunder, dass letztlich das Um und Auf, das schützt einen natürlich nicht davor, dass man in rechtsmissbräuchlicher Weise geklagt wird. Das gibt es natürlich auch. Aber sauber arbeiten ist mal die erste Grundlage, um Angriffsflächen zu vermeiden und das so weit als möglich auszuschließen. Darüber hinaus ist das wirksamste Mittel, um sich dagegen zu wehren, ist Öffentlichkeit. Das heißt, es braucht Solidarität unter den einzelnen Journalistinnen. Das heißt, wenn es tatsächlich zu solchen Slap-Klagen kommt, dann ist es wichtig, das transparent zu machen, öffentlich zu machen, weil das Ziel von Slapklang ist es ja gerade, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Und wenn man sagt, okay, das lässt man sich nicht bieten und man macht das Öffentlichkeit und man geht transparent und offensiv damit um, dann erreicht man genau das Gegenteil dessen, was ein Slapkläger erreichen möchte. Und das ist im Allgemeinen ein sehr, sehr wirksames Mittel, wenn es tatsächlich um Slapklagen geht.
Wir bei Profil bleiben kritisch, laut und bemühen uns natürlich auch weiterhin, sauber zu arbeiten. Profil wird im neuen Jahr ausführlich über das Gerichtsverfahren gegen Gisto Ott berichten und Sie auch darüber informieren, wie es mit Otts Klagen gegen unsere Chefredakteurin Anna Thalhammer weitergeht. Und wir zeigen natürlich auch weiter laufend auf, wie Russland mit Spionage und Desinformation unsere Republik in einen hybriden Krieg verwickelt. All das und noch mehr lesen Sie wöchentlich im Profil und täglich auf profil.at. Also schließen Sie gerne mal ein Abo ab oder verlängern Sie Ihres oder schenken Sie jemandem eines. Unsere Staffel von Nicht zu fassen, dem Investigativ-Podcast von Profil zu Gisto Ott, hat hiermit seine letzte Folge erreicht. Wir freuen uns über Feedback zur aktuellen Staffel und schicken Sie uns gerne auch Themenvorschläge für die nächste. Bis dahin, danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Nicht zu fassen, der Profil-Investigativ-Podcast. Danke fürs Zuhören, danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.